DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Es gibt einen Menschen, der in diesem Podcast, wenn ich richtig mitgezählt habe, dreimal zu Gast war. Das war der Bundesfinanzminister Christian Lindner. Und jedes Mal hat er natürlich vor allen Dingen über Finanzpolitik gesprochen und ein bisschen über die Grünen. Und heute, weiß ich gar nicht, ob ich heute das Pendant zu Christian Lindner hier habe, aber jemanden, mit dem man mal über all das sprechen kann, was die Finanzpolitik der Ampelregierung so ausmacht, was überhaupt das Geldausgeben des Staates, unseres Staates anbetrifft, ob es denn stimmt, wie ich auch immer behaupte, dass dieser Staat gar kein Einnahmeproblem hat, sondern ein Ausgabeproblem, etwas, was Friedrich Merz bei Karin Mioska auch nochmal betont hat und was er dringend ändern möchte, was aber ehrlich gesagt ja immer alle Politiker versprechen, dass sie das ändern wollen, genauso wie alle Politiker versprechen, dass sie Bürokratie abbauen wollen. Über all das spreche ich heute mit einer, das kann man schon sagen, Institution, dem Chef des Bundes, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler in Deutschland. Jetzt komme ich schon fast ins Stottern, weil er das schon so lange macht. Nämlich, stimmt das, lieber Rainer Holznagel, seit 2012?
Ja, völlig korrekt. Seit 2012 bin ich Präsident. Ich bin schon ein bisschen länger im Verband, genau. Über 20 Jahre. Ich erschrecke mich selber.
Und man denkt dann immer so, das muss ja irgendwie jemand sein, der vorher viel mit Steuern zu tun gehabt hat. Aber das hatten Sie in Ihrem Vorleben eigentlich gar nicht, ne?
Das ist richtig. Ich hatte es nur mittelbar. Erstens natürlich als Steuerzahler und zweitens ist meine Frau Steuerberaterin gewesen. Und seitdem ich diesen Job mache, haben wir ein größeres Repertoire an Gesprächen des Abends.
Aber wie wird man dann, wie kommt man dann zum Bund der Steuerzahler, wenn man damit eigentlich nichts zu tun hat mit dem Thema?
Ich wurde tatsächlich gefragt und habe lange gezögert und hatte es mir selber auch gar nicht vorstellen können. Und ich gebe zu, eigentlich wollte ich nur so ein bisschen überwintern, aber wie das manchmal so ist, manchmal ist denn der Ort doch schöner, als man glaubt. Und mittlerweile sind es über 20 Jahre und für mich fühlt es sich immer wieder an, als wenn es erst gestern war.
Und das Tolle ist, weil Sie das so lange machen, kann man auch über diese Zeit sprechen und sagen, ob sich da überhaupt was geändert hat. Vorab noch eine Sache, man denkt so, boah, in dieser Organisation müssten ja eigentlich alle Deutschen drin sein, weil ja alle Deutschen Steuerzahler sind und weil wir uns alle permanent, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, viele Fragen stellen und viel aufregen. Ich habe gerade vergangene Woche meine Steuererklärung weggebracht.
Ich weiß ich noch nicht.
Ich hoffe, ich kriege was zurück. Okay. Also, aber dann denkst du auch so für 2023 und das ist so, und dann ist es diese Unmengen Papiere, die dann da zum Steuerberater wechseln.
Machen Sie nichts digital? Na, hör mal.
Die Belege noch so was ist so Fahrkarten und sowas alles. Ja, und der Rest kommt dann digital natürlich. Vom Steuerberater, vom Finanzamt nicht, aber darüber reden wir vielleicht gleich auch noch. Wie ist das sozusagen? Wie groß ist der Andrang? Wie groß ist das Interesse? Wie viele Mitglieder hat der Bund der Steuerzahler im Moment? Und sind Sie damit zufrieden?
Wir haben so circa 200.000 Mitglieder und Unterstützer, Spender. Damit sind wir natürlich nicht zufrieden. Es wäre besser, wenn wir 83 Millionen hätten. Mhm. Völlig klar. Wir nehmen auch den Bundesfinanzminister. Aber wir haben immer zwei Missverständnisse, die haben Sie auch schon vorher angesprochen. Das eine ist, wir sind erstens ein gemeinnütziger Verband, ein Verein, der sich tatsächlich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Und hier liegt das erste Missverständnis, wir sind keine staatliche Institution.
Denken das Menschen?
Das denken sehr viele Menschen. Wir waren im letzten Jahr beim Einheitsfest hier in Hamburg, aber in diesem Jahr auch in Schwerin. Und zu uns kommen am Stand Menschen und sagen, ja, ich habe ja schon alles bezahlt, ich bin ja bei euch Mitglied. Und dann fragt man, nein, Sie sind eben nicht Mitglied, nur weil Sie Steuerzahler sind. Okay. Sie müssen richtig Vereinsmitglied werden.
Es gibt Menschen, die denken, wenn man Steuern zahlt, ist man dann Mitglied im Bund der Steuerzahler.
So ist es.
Wenn ja alle.
Also, ja, genau. Das kommt auch so ein bisschen, wie heißt es ja, Bund der Steuerzahler, das ist ja Bundesministerium der Finanzen. Okay. Also das suggeriert oft auch so einen staatlichen Touch. Und das ist das erste Missverständnis. Und das zweite Missverständnis ist, dass man sich bei uns tatsächlich auch als, ich sag mal in Anführungszeichen, kleiner Steuerzahler gut organisieren kann und auch willkommen ist. Und wir sind tatsächlich eine Organisation aus ganz normalen Menschen. Mhm. Wir unterscheiden eigentlich gar nicht zwischen großen Unternehmen und ganz normalen Steuerzahler, wie Sie es sind, sondern bei uns sind quasi alle gleich. Ne? Alle müssen Steuern zahlen und alle sind herzlich willkommen. Deswegen sind wir eine sehr flach organisierte Organisation. Und wir kümmern uns tatsächlich maßgeblich um Einkommenssteuern. Mhm. Und da finden natürlich auch die Rentner ein großes Gehör. Und deswegen haben wir zunehmend auch Rentner bei uns im Verein, weil die ja auch mittlerweile Steuern zahlen müssen oder schon immer Steuern zahlen müssen, aber jetzt noch mehr. Und das ist, glaube ich, ein gutes Credo für uns, dass wir für alle da sind. Und eigentlich, uns wird ja mal unterstellt, wir wären die Lobby der Reichen. Das sind wir ernstzunehmend nicht, sondern wir repräsentieren schon einen guten Querschnitt der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Und das ist natürlich ein Querschnitt und ein Querschnitt, der gehört wird. Der Eindruck ist schon, dass wenn der Bund der Steuerzahler etwas sagt, dass dann zumindest die Menschen genau aufpassen und sagen, wo ist das Steuergeld verschwendet worden? Wie ist es in der Politik? Wie ernst nimmt die Politik etwas, wenn sie etwas sagen?
Sie sprechen ja das Schwarzbuch an, das haben wir ja kürzlich vorgestellt, mit 100 Fällen der Steuergeldverschwendung. Und uns wird dann immer auch entgegengehalten, ja, es passiert ja nichts und es hört ja auch keiner. Also ich sage immer, das kann ich halt mittlerweile aus 20-jähriger Erfahrung sagen, es möchte niemand im Schwarzbuch stehen, es sei denn, er darf das Vorwort schreiben. Und das bezeichnet schon auch eine gewisse Machtstellung, eine gewisse Einflusssphäre, die wir durch das Schwarzbuch haben. Und es hat sich auch einiges, vieles verändert. Aber Steuergeldverschwendung, Schwarzbuch, Aufarbeitung, dass Geld nicht immer sorgsam ausgegeben wird, das hat so ein Stück weit etwas mit Zähneputzen zu tun. Mhm. Wenn Sie einfach damit aufhören, bloß weil Sie es gestern Abend schon gemacht haben, dann wird das Ihren Zähnen nicht gut tun. Und so ist es auch im Kampf gegen Steuergeldverschwendung. Wir müssen jeden Morgen wieder neu anfangen. Da, wo Menschen Entscheidungen treffen und im staatlichen Bereich werden viele Entscheidungen getroffen, da entstehen Fehler, da passieren Fehler und da ist es natürlich menschlich, dass man auch mal falsch liegt, da gucken wir genau hin und wir decken auf. Und der erste Weg, um Steuergeldverschwendung zu vermeiden, ist Transparenz. Wenn wir darüber nicht sprechen, wenn wir das nicht auf den Tisch legen, dann wird es sich nicht verbessern. Und das haben wir in vielen Ausgaben gemacht. Das ist das 52. Schwarzbuch. Und Gott sei Dank finden sich einige Beispiele darin nicht wieder. Ich denke da an den Bundestag, an diverse Sachleistungskonten oder Dienstwagen, die in Spanien verschwunden sind oder die Nutzung der Flugbereitschaft aus privaten Sphären oder. Das hat sich deutlich verbessert. Dafür gibt es aber wieder andere Themen, die jetzt wieder da sind. Hier in Hamburg haben wir auch so Aussichtsplattformen, wo man das Wort Plattform sehr ernst genommen hat. Brücken, die eigentlich keinen Sinn ergeben, wo Denkmalschutz und Naturschutz aufeinanderstoßen zulasten der Steuerzahler. Und natürlich immer wieder die bürokratischen Regeln, die mittlerweile auch zu sehr viel Steuergeldverschwendung führen.
Und da sind wir gleich in dem Hauptthema. Seit Sie dabei sind und ehrlich gesagt, seit ich denken kann, verspricht jede Regierung, wir bauen die Bürokratie ab. Wir müssen, das ist das größte Thema, weil das unglaublich viele Kosten verursacht für Unternehmen, für Menschen. Und neulich hat Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, mal in einem ehrlichen Moment, ich glaube, er hat viele ehrliche Momente, aber er hat gesagt, die Wahrheit ist doch, nicht nur in diesem Bereich, sondern in allen Bereichen, wir haben uns in dem System verheddert. Und Olaf Scholz hat gesagt, das Problem ist, wenn wir ein Gesetz abschaffen wollen, wie machen wir das? Indem wir ein neues Gesetz erlassen. Ist das ein Befund, der einfach richtig ist, dass man sagt, wir haben uns so sehr in unseren eigenen Regeln verheddert, dass wir sie gar nicht mehr lösen können?
Ich finde die Analyse sehr trefflich, sehr tiefgründig, weil es an dieser Stelle auch keinen Sinn macht, immer nur auf die da oben zu schauen. Bürokratie ist auch ein gesellschaftliches Problem. Und deswegen müssen wir uns alle auch an die eigene Nase fassen. Wie viel Freiheit wollen wir? Wie wenig Regelungen ertragen wir? und wozu ist auch noch der Staat befähigt und wozu eben nicht. Und deswegen ist Bürokratieabbau auch ein Stück weit Staatsverständnis, was wir auch in der Mitte der Bevölkerung diskutieren müssen, übrigens auch bei der Wirtschaft. Und dann müssen wir natürlich auch die Politik sehen. Und die Politik muss auch die Kraft haben, auch mal loslassen zu können. Und wir haben mittlerweile in Sachen Bürokratie ein Level erreicht, was aus meiner Sicht ins Unerträgliche enden wird. Warum? Weil wir auch verschiedene Ebenen haben. Wir haben natürlich die deutsche Bürokratie, dann haben wir aber auch noch die Brüsseler Bürokratie. Und dann haben wir aber auch noch Probleme, die wir global bewältigen wollen. Handel, Klima und so weiter und so fort. Das alles erzeugt natürlich auch Regelungsengagement, Regelungswut. Und irgendwie haben wir uns tatsächlich verfettert und wir merken es, insbesondere im täglichen Leben. Früher haben wir die Probleme im Großen diskutiert und alle haben wir die Gewissheit gehabt, das Kleine funktioniert in Deutschland. Mittlerweile funktioniert das Kleine auch nicht mehr. Sie können nicht digital einen Personalausweis beantragen, die Hundesteuer ist oftmals nicht digital bezahlbar und so weiter und so fort. Das heißt, unser Staat hat sich im Kleinen, im Täglichen verheddert. Und wir merken, dass die Bürokratie ein großes Maß an Schuld daran mitträgt. Und deswegen müssen wir einen Diskurs führen, was können wir wirklich amputieren, wegschlagen und welche Konsequenzen hat das? Da brauchen wir mehr Freiheitsgedanken.
Da haben Sie jetzt viele interessante Anknüpfungspunkte für mich gesetzt. Der eine ist der, kann man das sagen, jedes Land, jede Gesellschaft hat am Ende auch die Bürokratie, die sie verdient. Weil Sie haben es vorhin gesagt, ne, dass sozusagen natürlich offensichtlich ja, es schon so ein Wunsch gibt, dass alles möglichst gerecht geregelt werden soll in Deutschland und für jede Sache will man dann auch irgendwie eine Regel haben und wenn man keine Regel hat, ist man so ein bisschen überfordert.
Ich gebe einfach mal ein Beispiel, weil das macht es sehr anschaulich. Wir haben in Deutschland schon das Bemühen, den Denkmalschutz hochzuhalten. Denkmalschutz ist für uns alle sehr wichtig, erhaltenswerte Gebäude, aber auch andere Themen. Aber auch Naturschutz ist unheimlich wichtig und für manche Menschen das Wichtigste überhaupt. Und manchmal kollidiert das. Und jetzt sind wir in Hessen in der Bergstraße. Dort gibt es eine alte Brücke, eine alte Postkutschenbrücke aus dem 18. Jahrhundert. Die wurde bei landwirtschaftlichen Arbeiten beschädigt und musste dann komplett neu saniert werden. Und das ist eben unter Denkmalschutzauflagen geschehen. Und am Ende hat diese Brücke 300.000 Euro gekostet. Das Problem ist nur, dass die Brücke vor einem Naturschutzgebiet endet und dadurch durch einen Zaun nicht mehr begehbar ist. Insofern macht die Brücke keinen Sinn und hier kollidieren Denkmalschutz und Naturschutz aufeinander. Beide Seiten haben ihre Berechtigung, aber die Verwaltung darüber hätte sich entscheiden können und das gibt eben auch den Freiraum her, diese Brücke eben nicht so viel Geld zu investieren, weil sie an dieser Stelle schlicht und ergreifend keinen Sinn macht. Und das ist, glaube ich, das große Problem in Deutschland, dass Bürokratie manchmal missbraucht wird, um eben keine Entscheidung treffen zu müssen. Und wir brauchen aber Entscheidungen im Großen wie im Kleinen. Auch der Oberamtsrat auf irgendeiner gemeindlichen Behörde muss Entscheidungen treffen und da kann er sich nicht hinter bürokratischen Regelungen verstecken. Und jetzt kommt noch ein Update obendrauf. Wir alle sind es gewohnt, sehr digital mittlerweile im täglichen Leben uns zu bewegen. Auch meine Mutter, die ist 75, kauft bei Amazon oder anderen Online-Händlern. Und die findet das total spannend und es ist für sie auch erleichternd. Aber selbst wenn diese Generation schon mit dem Staat hadert, weil eben keine digitalen Services angeboten werden, dann sehen wir, wo wir gelandet sind. Und ich finde, dass die Digitalität, auch der Fortschritt im digitalen Bereich, eine große Chance ist, um zu entbürokratisieren. Alles das, was nicht digital tauglich ist, weg damit. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen.
Und dann fragt man sich, das ist natürlich nicht nur das Versäumnis der aktuellen Regierung, der Ampelregierung, sondern das hat natürlich eine lange Geschichte. Aber trotzdem hätte ich gedacht, hätten Sie das auch gedacht, wenn die FDP an einer Regierung beteiligt ist, dass es in Sachen Digitalität viel schneller vorangeht. Jetzt haben wir 3 Jahre und das Einzige, wo man das sieht, aber da sieht man auch, dass es funktioniert hat, ist das Deutschland-Ticket. Da ist tatsächlich ein System mal komplett gesprengt worden. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass man eines Tages in eine Bahn steigt, in einen Bus steigt, ohne zu wissen, okay, muss ich jetzt Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke, 2 Stationen, 3 Stationen, ist es 9 Uhr, ist es nach 9 Uhr, ist Tagesticket. Sondern man steigt einfach in eine Bahn ein und hat das Gefühl, pünktlich ist sie noch nicht, aber man hat das Gefühl, man fährt günstig und ohne nachzudenken. Also es funktioniert, aber ich finde es schade, dass so wenig auf wenig anderen Ebenen so etwas gekommen ist in den vergangenen 3 Jahren?
Ich muss jetzt ganz, ganz viel Wasser in den Wein gießen. Also ich finde das Deutschland-Ticket, so wie Sie es beschreiben, unheimlich notwendig und überfällig.
Ja.
Es ist eine super Geschichte, dass wir mit einem Einheitstarif ÖPNV bundesweit abdecken. Das Problem ist nur, mit dem Deutschland-Ticket ist ja eine Preissenkung organisiert worden, die zulasten des ÖPNV geht. Also die Länder und der Bund gemeinsam müssen 3 Milliarden Euro Subventionen bereitstellen, um diese 49 Euro für den Endkonsumenten bereitzustellen. 3 Milliarden, also 3000 Millionen im Jahr. Und dieses Geld fehlt uns schlicht und ergreifend in Infrastruktur. Und da müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Hier in Hamburg oder in Berlin ist die Diskussion über das Deutschlandticket, über den ÖPNV mit wenig Demut verbunden. Ich komme selber aus Vorpommern oder nehmen Sie mal Schleswig-Holstein. Da warten Sie teilweise 49 Stunden, bis ein Bus kommt. Und hier hätten die 3 Milliarden Euro Investitionen gut angelegtes Geld bedeutet, nämlich indem die Infrastruktur ausgebaut wird und indem erstmal ein gutes Angebot für den ÖPNV geschaffen wird. Aber wir machen genau das Gegenteil. Wir subventionieren die Preisgestaltung und machen ein hohes Gut auch ein Stück weit zu billig. Und ich komme jetzt aus Berlin und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Diskussion vor Ort, die regt mich schon mittlerweile auf. Wir haben ja in Berlin jetzt nicht nur mehr das 49-Euro-Ticket, sondern das 29-Euro-Ticket. Der Senat ballert da nochmal 300 Millionen Euro zusätzlich ein. Wir haben auch das Sozialticket, das ist jetzt 9 Euro im Monat. Aber wir haben einen so hohen Bedarf an Investitionen in diesem Bereich, die einfach nicht mehr getätigt werden können. Deswegen ist aus meiner Sicht ein Gedanke falsch, nämlich den Fahrpreis zu subventionieren, aber der andere Gedanke, einen einheitlichen Tarif anzubinden, der überall auch bezahlbar ist, das ist völlig in Ordnung. Also bezahlbar nicht in Höhe der Kosten, sondern einfach in der Administration. Aber da hadere ich dann auch wieder damit. Also ich selber habe eine Umweltkarte in Berlin und deswegen kaufe ich mir nicht das 49-Euro-Ticket. Ich stehe ja dann doch irgendwo in Karlsruhe auf dem Bahnhof und wollte mir jetzt nur einmal eine Bahnticket kaufen, eine Straßenbahn. Das kann ich dann per Handy doch wieder nicht machen.
Das geht also, wieder nicht, das stimmt.
Also ich sag mal, wir haben einen guten Ansatz, aber wirklich digital sind sie nicht. Und wenn wir mal ein bisschen, da brauchen wir gar nicht weit nach Asien schauen, aber wenn Sie mal nach England schauen, wie da alles digital funktioniert, da können wir noch lange uns eine Scheibe abschneiden.
Kurz dazu noch und dann nochmal zum Deutschland-Ticket. Wieso kriegen wir das denn nicht hin? Woran hapert es denn?
Kirchturmdenken. Wir haben wirklich in Deutschland ein Problem mit dem Föderalismus, der per se nicht schlecht ist. Aber wir müssen ein Update wagen. Wir dürfen uns hier nicht verheddern. Viele Prozesse sind föderal nicht mehr darstellbar, sondern sie müssen zentral organisiert werden. Das fängt beim ÖPNV an, also bei der Preiskultur, aber auch bei der Abrechnung. Und das hört auf bei Gesetzen, die zwar auf Bundesebene verabschiedet werden, aber regional, also bei den Ländern und Kommunen, ausgeführt werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was mich sehr bewegt hat. Wir haben mit einem Unternehmen gesprochen, das für den öffentlichen Dienst die ganze EDV anbietet. Und dort hat man für ein großes Bundesland, ich will jetzt nicht sagen das größte, aber für ein großes Bundesland ein Angebot unterbreitet, das für dieses Bundesland und seine Kommunen das Wohngeld berechnet wird. Mhm. Und in dieser Angebotslegung ist dann festgestellt worden, dass in diesem Bundesland 7 verschiedene Formen existieren, wie das Wohngeld in den Kommunen berechnet wird. Mhm. 7 verschiedene Formen. Es ist aber ein Bundesgesetz und jeder geht davon aus, dass es überall gleich angewendet wird, hast aber weit gefehlt. Und daran können wir sehen, dass wir uns da ein bisschen verheddert haben und jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und vor dem Hintergrund können wir wenig miteinander fusionieren, wenig miteinander verheiraten. Und das fällt uns jetzt alles auf die Füße, weil es ist kompliziert, es wird einfach nicht umgesetzt. Und wir sind als Land schlicht und ergreifend in den hinteren Positionen, was Digitalität anbelangt.
Aber wenn wir uns so verheddert haben, das klang ja auch bei diesem Satz von Olaf Scholz und von Wolfgang Schmidt durch.
Übrigens auch Robert Habeck, der will mittlerweile die Motorsäge rausholen.
Ja, genau. Aber ist es nicht so, dass das für jede, das ist sozusagen das Schlimme eigentlich ist, wenn wir jetzt nächstes Jahr vielleicht eine andere Regierung kriegen sollten? Die verheddert sich dann auch da drin, weil es geht gar nicht um den Willen, sondern man kommt offensichtlich, hat dieses System die Regierung übernommen und nicht die Regierung hat das System. Verstehen Sie, was ich meine? Dass wir aus dem System einfach schlicht nicht rauskommen, dass egal wer gerade regiert, er daran eigentlich gar nichts ändern kann.
Doch, man kann was ändern. Das sehen wir ja in anderen Staaten, die auch so ein Stück weit Untergangsstimmung hatten und dann haben sie was geändert. Ich habe damals auch in Großbritannien studiert und habe festgestellt, dass der Staat vor Ort ziemlich am Ende ist. Und dadurch hat er auch so eine Energie entwickelt und hat sehr, sehr viel digitalisiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles besser geworden ist, aber es ist zumindest anders geworden. Und wir sehen aber auch Dänemark, wo es viele gute Beispiele gibt, wie es besser läuft. Und was wir brauchen, ist eine Disruption auf allen staatlichen Ebenen und wir brauchen mehr Führung. Und das ist, glaube ich, auch, das muss man schon im Kanzleramt adressieren, dass man hier wirklich mehr Führung leisten muss und aber auch die anderen, die die Führung immer wieder einfordern, sie auch akzeptieren müssen. Und deswegen ist es schon auch ein gesellschaftliches Problem. Und uns läuft als Deutschland sprichwörtlich die Zeit weg. Wir sehen die Automobilbranche, sie kränkelt, damit hustelt auch die Zuliefererindustrie. Und wir sehen, dass auf einmal wieder eine Zollpolitik diskutiert wird, die uns alle irgendwann auch treffen wird in Form von höheren Preisen, aber auch vielleicht von Lieferengpässen. Und das alles wird irgendwann mal geballt auf uns zukommen und deswegen müssen wir jetzt viel mehr handeln und viel mehr auch Prozesse gestalten, die wirklich amputieren, rasieren, nehmen Sie sonst welche Superlativen, die aber, brauchen wir mittlerweile.
Aber geht das in einem System, in einer liberalen Demokratie, wie wir sie haben? Denn das ist ja auch etwas, wenn man damit mit Scholz darüber spricht, dass er immer sagt, ja Leute, ihr sagt immer, ich soll auf den Tisch hauen, ich soll führen und so. Und dann entwickelt das Kabinett eine Gesetzesvorlage. Was haben wir jetzt gerade? Jetzt haben wir gerade aktuell diese Geschichte mit diesen 1.000 Euro. Die
Arschhochprämie, habe ich gehört.
Genau so. Wo dann aber, ich glaube, es war sogar Lars Klingbeil, weil der sagt, naja Leute, ganz ehrlich, das geht natürlich nicht durch den Bundestag. Also, ich will damit sagen, dieses alte Regel, dass kein Gesetz so von der Regierung in den Bundestag eingebracht wird und dann kommt kein Gesetz so raus, wie es die Regierung eingebracht hat. Das heißt, wenn Leute sagen, Führung, 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 dann unterschätzen sie sogar die Macht, die der Bundeskanzler hat. Der ja auch nicht bei jeder Sache jetzt eine Vertrauensfrage stellen kann.
Der Bundeskanzler hat aber die Richtlinienkompetenz und er muss im Kabinett diese auch umsetzen. Und das ist für Deutschland auch eine gewisse neue Konstellation, dass wir jetzt eine Ampelregierung haben, dass wir drei starke Partner, die in der Sache teilweise so meilenweit auseinander liegen, wie man sich das nur vorstellen kann. Und deswegen ist das natürlich keine leichte Aufgabe. Aber es muss auch dem Bundeskanzler gelingen, dass erst gar nicht solche Pleiten, Pech und Pannengesetze debattiert werden, wie beispielsweise das Heizungsgesetz. Das muss vorher abgeräumt werden. Man muss im Hintergrund, glaube ich, viel knallharter durchregieren. Und alle Koalitionspartner müssen dazu auch bereit sein. Oder man muss sich eben auch anders arrangieren. Wissen Sie, wir nehmen uns ja sehr viel Beispiele mittlerweile an Österreich. Das hat sich übrigens in den letzten 20 Jahren völlig geändert. Vor 20 Jahren war Österreich immer das Beispiel für alles Schlechte. Mittlerweile sehen wir viele gute Beispiele, auch in der Steuergesetzgebung, in der gesellschaftlichen Veränderung. Wir sehen aber auch, dass die Wahlergebnisse in Österreich ja schwierig sind und die will ich auf gar keinen Fall auch in Deutschland übernehmen. Aber was in Österreich anders gestaltet worden war damals, dass jeder in der Koalition auch viel mehr Eigenverantwortung trägt. Und das, glaube ich, müssen wir in diesen Konstellationen auch in Deutschland lernen, dass wir nicht immer alle für Einzelne in Haftung nehmen, sondern jeder muss dann auch für seinen Kram hinstehen. Ich will es mal so salopp sagen. Und am Ende ist eben doch die Frage, wie stimme ich mich ab? Und das treibt mich schon um, wenn die Ampelregierung jetzt Wirtschaftschancengesetz auf den Weg bringt und die kalte Progression abbauen möchte, wovon wir alle profitieren. Aber die Länder jetzt, ich komme gerade von einer Veranstaltung, wo der Finanzsenator Dressel gesagt hat, oh, da können wir aber nicht mitgehen, denn das doch wieder blockiert wird. Und insofern brauchen wir schon einen großen Ruck in der politischen Führung, aber auch in der Gesellschaft, dass wir Entscheidungen auch mal treffen müssen und sie durchhalten müssen.
Gehen Sie mit dem Vorwurf, der von vielen Seiten kommt, von der Opposition, von Journalisten, von Wissenschaftlern, dass das die schlechteste Bundesregierung ist, die wir je hatten?
Nein.
Ah, warum nicht? Jetzt würde natürlich Friedrich Merz fragen, wer war denn schlechter?
Ich mag diese Superlative nicht, weil ich auch ernsthaft, und das habe ich in der Pressekonferenz zur Vorstellung des Schwarzbuches so deutlich gesagt, ich sehe ernsthaftes Bemühen von allen Regierungsmitgliedern, was Gutes umzusetzen. Aber ich sehe eben auch, dass sie alle an einem Strang ziehen, aber in unterschiedliche Richtungen gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir unterschätzen, dass eben die Ampelregierung auch ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Fliehkräftegarde ist. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die viel mehr Unterstützung in der Wirtschaft haben möchten, weil sie sehen, was dort passiert. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die viel mehr für den Klimaschutz und Umweltschutz machen wollen. Dann wiederum haben wir Menschen, die meinen, wir müssen viel sozialer werden. Und so. Also wir sehen überall sehr starke Fliehkräfte. Und der Ampel gelingt es nicht, diese so zu vereinbaren, dass die Menschen das Gefühl haben, dass am Ende was Gutes herauskommt. Aber wir haben immer in Regierungen diese Situation gehabt, dass Unzufriedenheit da ist, dass die Regierungspolitik sehr fragwürdig ist. Ein Unikum, was ich vorher so noch nicht erlebt habe, ist schon bei der Ampel zu sehen, dass sie auf der einen Seite natürlich gute Vorschläge macht, aber gleichzeitig auch die Kritik mitliefert. Mhm. Und das verwirrt doch vielen, insbesondere gesagt, ja, auch in der Opposition. Und deswegen kann dieser Eindruck entstehen. Aber wir wären ungerecht, wenn wir immer alles so super schlecht machen. Und ich bleib dabei, ich weiß, das hören viele nicht gerne, aber wir müssen uns selbst auch in der Gesellschaft immer wieder auch die Frage stellen, was wollen wir? Mhm. Was machen wir denn gerade? Wo können wir als Bürger auch viel mehr uns einbringen? Vielleicht nicht immer den Staat in Verantwortung nehmen. Und da sehe ich, dass wir immer noch in der Corona-Aufarbeitungsphase sind. Corona war total schlimm für uns alle, gar keine Frage, aber auch für den Staat. Wir haben über 400 Milliarden Euro neue Schulden nur auf Bundesebene gemacht. Wir haben teilweise so viel Geld verteilt und das hat am Ende so den Eindruck hinterlassen, der Staat kann alles regeln. Aber Leute, der Staat sind wir alle und insofern war es immer Hilfe zur Selbsthilfe. Und jetzt müssen wir einfach überlegen, was geht und was geht nicht. Es kann nicht sein, dass wir ein Heizungsgesetz machen und gleichzeitig den Leuten sagen, der Staat zahlt alles. Mhm. Das funktioniert nicht, weil am Ende zahlen wir es doch alle über unsere Steuern.
Das klingt danach, als ob Sie auch da einer Meinung sind mit Christian Lindner, der sagt, an der Schuldenbremse, Christian Lindner sagt es ja immer noch besser, die Schuldenbremse ist, hat Verfassungsrang, insofern gibt es die Frage gar nicht. Aber Sie sind auch jemand, der sagt, je weniger Schulden der Staat macht, umso besser, weil er macht ja Schulden, ich glaube in den nächsten 2 Jahren fast 100 Milliarden Euro Schulden. Trotz Schuldenbremse, aber das finden Sie richtig, dass Christian Lindner so darauf pocht, diese Schuldenbremse so einzuhalten, wie es von der Verfassung vorgesehen ist?
Diese Diskussion macht mich immer sehr sorgenvoll und auch aus zweierlei Gründen. Das eine ist, wir verzerren die Wirklichkeit, mhm, und deswegen geraten wir innerhalb dieser Diskussion immer auf eine, ich sag mal, schräge Bahn. Als erstes ist es so, dass wir in der Vergangenheit immer mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Der letzte Bundesfinanzminister, der mit dem ausgekommen ist, was vorher eingenommen worden war, das war 1969 Franz Josef Strauß. Danach geht die Schuldenparty richtig los, übrigens auch bei den Ländern. Dann ist es Wolfgang Schäuble gewesen, der es geschafft hat, die schwarze Null zu realisieren, was nichts mit der Schuldenbremse zu tun hat. Das muss man immer auseinanderhalten. Selbst Olaf Scholz hat es noch vollbracht, eine schwarze Null hinzubekommen. Und dann ist die Schuldenbremse 2020 komplett scharf geschaltet worden. Sie hat aber nur 3 Monate gehalten. Mhm. Dann kam schon die Corona-Pandemie. Stimmt. Und dann haben wir sie in Notmodus versetzt. Ich will das immer deswegen beschreiben, weil wir mittlerweile in Deutschland dazu neigen, so 2 Verantwortungsbereiche für alles, was hier schiefläuft, zu finden. Das ist auf der einen Seite der Datenschutz und auf der anderen Seite die Schuldenbremse. Mhm. Alles, was falsch läuft, ist daran schuld. Das stimmt aber nicht. Selbst mit Schuldenbremse haben wir so viel Geld aufgenommen wie noch nie zuvor. Die öffentlichen Kassen sind vollgeproppt, nicht nur mit Steuereinnahmen, sondern auch mit Schulden. Und deswegen ist es eine Mär zu glauben, dass eben viel mehr Schulden die Probleme lösen. Im Gegenteil, ich behaupte sogar, dass sie die Probleme nur noch verschärfen werden. Weil wir eigentlich davor keine Prioritäten setzen und davor auch nicht definieren, was wir jetzt wollen, was wir brauchen und was notwendig ist. Und wenn ich mir dieses Land anschaue, dann brauchen wir als erstes eine Offensive in Sachen Infrastruktur. Wir brauchen ein Infrastrukturkataster, wo wir auch selbst priorisieren. Welche Brücke muss wann saniert werden? Welches Neubauprojekt muss vielleicht nach hinten gestellt werden? Wie stellen wir uns die Bahninfrastruktur vor? Das sind alles Fragen, die müssen wir jetzt beantworten und wir müssen einen Plan auferlegen, wie wir das machen. Aber in der Politik sehe ich genau umgedreht die Diskussion. Wir müssen die Schuldenbremse abschaffen, wir müssen Sondervermögen mit ganz viel Geld bereitstellen und dann schauen wir mal, was damit passiert. Das ist in der Vergangenheit viel gelaufen, das wird auch in der Zukunft viel laufen. Deswegen ist diese heilsbringende Diskussion, Schuldenbremse reformieren oder abschaffen, sie wird ins Irre führen. Der zweite Punkt ist, eigentlich hätten wir 2028 ein historisches Jahr. Warum? Weil erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Schulden parlamentarisch gewollt getilgt werden sollten. Mhm. Das ist vorher noch nie passiert. Ja, wir haben finanztechnisch Schulden zurückgezahlt, aber dass das der Bundestag per Abstimmung sagt, wir fahren Schulden zurück, ist vorher noch nie passiert. Und die Schuldenbremse regelt eben zwei Dinge, nicht nur die Neuaufnahme von Schulden, sondern eben auch, dass man Schulden zurückzahlt. Und gerade diese Regelung, die kaum diskutiert wird, die stößt der Politik ziemlich übel auf. Und deswegen hat sie in der mittelfristigen Finanzplanung auch dazu kein Wort mehr verloren. Also wird es so weitergehen, dass wir Schulden aufnehmen, aber gar nicht daran denken, sie zurückzuzahlen. Und das ist aus meiner Sicht völlig fehl am Platz. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen ein Verständnis, wie wir Staat organisieren. Und dieser Staat nimmt fast 1 Billion Euro Steuern ein. Von uns allen, aber auch von der Industrie.
Also das ist Bund und Länder zusammen.
Alle öffentlichen Kassen nehmen fast 1 Billion Steuern ein. So viel wie noch nie in dieser Bundesrepublik Deutschland. Wir haben kein Einnahmeproblem. Darüber hinaus haben wir Sondervermögen für die Bundeswehr. Wir haben einen Klima- und Transformationsfonds. Darüber hinaus haben wir aber auch die reguläre Verschuldung. Sie haben sie schon angesprochen. Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich deutlich über 50 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen im Rahmen der Schuldenbremse. Wir haben kein Einnahmenproblem. Und jeder, der uns erzählt, dass wir es hätten und wir können das nur über zwei Wege lösen, nämlich einerseits die Steuern hoch und andererseits die Schuldenbremse lockern, der kauft lediglich Zeit und er verwirrt in der Diskussion um die wirkliche Prioritätensetzung. Und die tut manchmal weh. Es ist einfach so. Es ist wie in der Familie. Wenn ich bei uns zu Hause abstimme, was wollen wir nächstes Wochenende machen, da wollen sie nicht dabei sein. Insofern ist das immer wieder ein Problem. Prioritätensetzung tut weh. Das muss mit Führung verbunden werden und das muss auch mit dem verbunden werden, was jetzt notwendig ist. Wir brauchen eine Offensive in der Infrastruktur, inklusive Bildung und Digitalisierung.
Aber da sind wir an einem gleichen Punkt wieder, wie wir am Anfang waren, weil das System so ist, wie es ist, kann man diese Einnahmen offensichtlich nicht reduzieren, weil um die Einnahmen zu reduzieren, man müsste ja maximal ran, auch ans Personal. Wir haben mal geguckt, in Hamburg natürlich, man denkt immer in Hamburg, der größte Arbeitgeber ist Airbus oder Asklepios. Nein, es ist natürlich die Stadt und es ist wahrscheinlich überall so, dass die Kommunen, die öffentlichen Haus, das sind die größten Arbeitgeber. Und wenn man sich dann anguckt, dann haben die halt anders als viele Firmen kein Personal abgebaut in den vergangenen Jahren, sondern aufgebaut. Und dann sind wir an Strukturen, dass Beamte natürlich, alle Beamte in der privaten Krankenkasse sind. Erstens, dass Beamte am Ende eben keine Rente kriegen, die gedeckelt ist bei 48%, sondern ich glaube bei 70% ihres letzten Gehalts und so weiter. Will damit sagen, selbst wenn man wollte, das hat Christian Lindner in diesem Podcast gesagt, ja, dass die Summen, die ich überhaupt bedienen kann, wo ich was machen kann, das sind vielleicht 30, 40 Milliarden. Mehr ist es gar nicht. Der Rest steht fest. Es sei denn, man will halt wirklich so das System als Ganzes sprengen.
Der Bundesrechnungshofpräsident spricht ja mittlerweile auch von versteinerten Haushalten.
Genau.
Ja, aber auch in einem Bergwerk oder ein Steinbergwerk muss man mit kleinen Meißeln manchmal anfangen. Und dieses Bild des Tankers finde ich sehr sinnbildlich, aber auch einen Tanker kriegen sie mit kleinen Schleppern gedreht. Und deswegen muss man im Kleinen anfangen. Natürlich schauen wir uns die Personalkosten an. Da ist ein erster Schritt weniger Neueinstellungen, mehr Priorisierung. KW-Stellen auch nicht wieder neu besetzen, beziehungsweise nur da Besetzungen, wo es wirklich notwendig ist. Auf Bundesebene sehe ich, dass die Öffentlichkeitsabteilungen der Ministerien stark gewachsen sind, dass die B-Besoldung, also die teuersten Beamten, sehr stark gewachsen sind. Das sind übrigens die politischen Beamten und so weiter. Also ich sehe da schon eine gewisse Schieflage, nicht zu dem, was wir wirklich brauchen, sondern was Politik am Ende für sich gestalten will. Wir sehen bei vielen Ausgaben auch, wir müssen da mehr Nachhaltigkeit einfordern im Kleinen. Und deswegen ist der Rasenmäher, so sehr er auch immer abgelehnt wird, doch eine Methode, um tatsächlich Haushaltsdisziplin einzufordern. Und der Gerhard Schröder hat Hans Eichel mal gesagt, ihr müsst 3% einsparen und als globale Einsparziele vorausgesetzt. Und das muss wieder so kommen und da müssen alle mitziehen. Und ich weiß, das hört sich albern an, aber es ist so. Die Politik muss auch wieder ein bisschen Spaß daran finden, die Ausgaben zu sortieren und sich nicht darüber definieren, dass ich noch mehr ausgebe als mein Vorgänger und noch mehr ausgebe als im letzten Jahr. Und da müssen wir als Gesellschaft auch wieder ein bisschen mehr hinhören. Ich habe heute Morgen früh, weil ich hier auf einer Tagung bin, mal wieder mir geleistet, das Morgenmagazin anzuschauen. Mhm. Und bei fast jedem Anteaser wurde, ja, wir sparen ja hier. Und auch in der Kunst wird ja wieder gespart. Also wir haben überall die Floskeln uns auch angewöhnt, dass wir grundsätzlich immer nur von Kaputtsparen reden, von Haushalten, die nicht mehr tragfähig sind. Auf der anderen Seite sind die voll mit Geld. Die Frage ist doch, wird das Geld richtig ausgegeben?
Mhm, genau.
Und brauchen wir das auch? Und auch da müssen wir genau hinschauen. Gerade in der Diskussion um ÖPNV müssen wir auch akzeptieren, dass manche Bus- oder Bahnlinien schlicht und ergreifend durch die Bürger nicht angenommen werden. Mhm. Und deswegen müssen wir sie auch einstellen oder eine Alternative finden.
Aber alles
immer groß und klotzig denken.
Alles natürlich, aber alles irgendwie ist so lange unpopulär, wo man als Bürger jetzt das Gefühl hat, okay, jetzt sparen die zwar Geld ein, aber was habe ich davon? Beim Deutschlandticket ist es ja tatsächlich so, ich zitiere da gern immer hier den jungen Kollegen, der hier die Technik macht, der aus Kiel kommt und sagt, ich habe bisher, lagen Sie mir nicht fest, ich habe bisher 250 Euro für mein Monatsticket bezahlt, um immer von Kiel nach Hamburg zu kommen, was mit der Bahn innerhalb von einer guten Stunde gut geht. Jetzt zahle ich 49 Euro, das heißt, ich habe im Jahr 2400 Euro zusätzlich zum, das ist auch das, was Sie immer fordern, lasst das Geld bei den Bürgern. So, also eigentlich ist doch diese Maßnahme dann doch das Richtige. Nur wenn man das als Bürger das Gefühl hat, der Staat spart zwar Geld ein, aber was habe ich denn eigentlich davon? Also zahle ich jetzt weniger Steuern? Ist die Mehrwertsteuer gesenkt? Was weiß ich? Das muss ja zusammengehen und das ist schwierig, oder?
Jetzt kommen wir zum Pudelskern. Das ist natürlich genau das Problem. Was habe ich davon? Und der Staat hat es in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft, dass wir immer mehr darauf schauen, welche Ausgaben im täglichen Leben werden und können gesenkt werden. Mhm. Und wir schauen nicht mal auf unsere Gesamtbelastung. Stellen wir uns mal den Staat vor, dass sämtliche Arbeitseinkommen inklusive Arbeitgeberanteile brutto ausgezahlt werden. Und Sie als ganz normaler Arbeitnehmer müssen dann das Finanzamt bedienen, die Krankenkasse, das Arbeitslosengeld, also die Arbeitsagentur. Und das müssen Sie alles bezahlen. Dann sehen Sie erstmal, wie viel Sie eigentlich brutto verdienen und wie wenig Ihnen netto übrig bleibt. Nämlich rechnerisch gesehen 52% müssen Sie abgeben. Mhm. Und 48% oder 47%, wenn man es ganz genau nimmt, dürfen sie für sich behalten. Also mehr als die Hälfte geben sie ab. Keine Sorge, das Geld ist nicht weg, aber es haben halt andere. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Wir dürfen nicht immer nur über politische Maßnahmen sprechen, die ein wenig das Konsumverhalten entlasten, sondern wir müssen insgesamt die Menschen durch die Steuern und die direkten Steuern und Abgaben wesentlich mehr entlasten, damit sie dann am Ende selbst frei entscheiden können. Jetzt kommen Sie um die Ecke und sagen, naja, mit dem Deutschlandticket, der hat 2.500 Euro, das kriegst du steuerlich nicht organisiert, da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Wir haben sehr viele Maßnahmen mittlerweile, wo wir im Einzelfall auch größere Gruppen massiv entlastet haben. Deutschlandticket ist ein Beispiel. Auch ich persönlich habe profitiert von der Kostenfreiheit der Kitas in Berlin. Mhm. Ist eine Maßnahme gewesen, die mich wahnsinnig entlastet
hat. Wahnsinn, ja.
Hätte keine Steuererleichterung so organisieren können, aber da muss ich mich auch ehrlich machen, gebraucht hätte ich es nicht. Und da, glaube ich, muss man genau hinschauen, dass eben viele dieser Maßnahmen wirklich sozial unfair sind. Mhm. Und darüber reden diejenigen, die soziale Gerechtigkeit immer ganz hoch hängen, überhaupt gar nicht. Deswegen muss es so bleiben, dass wir weniger in den Konsum reingehen als Subventionen, sondern viel mehr da ansetzen, wo die Menschen wirklich das Geld verdienen. Und da muss es im Prinzip der Leistungsfähigkeit und der Fairness auch anders gestaltet werden.
Heißt was?
Wir brauchen eine Steuerreform. Wir brauchen eine Reform des Einkommensteuertarifs. Wir müssen insbesondere die Mittelschicht sehr stark entlasten und wir müssen den sogenannten Tarifverlauf verändern. Das werden jetzt viele vielleicht gar nicht so verstehen, deswegen muss ich an ein Beispiel das deutlich machen. Wir haben am Anfang dieser Legislaturperiode mit Werf über den Mindestlohn diskutiert. Mhm. Olaf Scholz, das war sein Wahlkampfschlager, 12 Euro. Und jemand, der alleinstehend ist, Vollzeit arbeitet und den alten Mindestlohn bekommen hat, der hat jetzt 12,09 Euro Mindestlohn, mittlerweile ist er auch schon gestiegen. Das war eine Einkommensverbesserung für viele Menschen von ungefähr 22%. Mhm. Aber ihre Steuerlast ist gut um 50% gestiegen. Und jetzt hören wir von der SPD, dass sie 15 Euro Mindestlohn in den Ring schmeißen. Das würde aber für die gleiche Persönlichkeit bedeuten, dass die Steuerbelastung nochmal über 50% steigt. Und das macht deutlich, es macht keinen Sinn, auf der einen Seite immer mehr Brutto zu organisieren, wenn ich an der Einkommensteuer nichts ändere. Und es wäre viel sinnvoller, die Steuern zu senken und diesen Menschen am Ende mehr netto zu lassen, als immer darüber zu diskutieren, was sozusagen der Markt hergibt. Damit will ich nicht den Mindestlohn kleinreden. Ich will damit nur deutlich machen, dass es eine unausgewogene Politik ist. Wenn ich auf der einen Seite die Löhne hochschraube, auf der anderen Seite bei den Steuern aber nichts mache, bleibt unterm Strich wenig netto übrig. Deswegen müssen wir eine Einkommensteuerreform durchboxen. Wir brauchen eine deutliche Entlastung in der Mittelschicht, die auch spürbar ist. Und wir müssen uns natürlich auch mit den Abgaben beschäftigen. Die Rentenreform ist ein großer Betrug an der jüngeren Gesellschaft, an der jüngeren Generation. Da müssen wir drüber reden. Da braucht es auch tatsächlich noch andere Lösungsansätze, mehr Eigenverantwortung. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, wie wir Vermögen, wie wir Einkommen besser verteilen. Das wird Sie vielleicht überraschen, aber als Bund der Steuerzahler haben wir auch einen Tarif vorgeschlagen, der Einkommensmillionäre tatsächlich deutlich mehr besteuert, als es jetzt der Fall ist. Das ist eine Frage der Fairness und der Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass wir so auch eine gute breite Masse darüber organisieren können, dass dieser Einkommenssteuertarif auch eine Zustimmung findet. Aber wir müssen es so machen, dass wir die unterschiedlichen Gruppen nicht gegeneinander ausspielen.
Und werden wir denn noch einen Deutschland-Ticket-Effekt beim Steuersystem erleben? Wir kennen alle man denkt immer so, es ist so ein Klischee, aber es ist gar kein Klischee. 85% der weltweiten Steuergesetzgebung ist in Deutsch. So, und wenn man dann guckt, ich habe das ja auch schon mal mit Kolleginnen von Ihnen besprochen, die sagen, ja, aber dafür ist unser Steuersystem das Gerechteste. Ich finde es immer wirklich frustrierend, dass man eigentlich eine Steuererklärung, wenn es anfängt, so ein bisschen kniffelig zu werden, schon nicht mehr allein machen kann. So, und die ganzen...
Widerspreche ich.
Ja, Sie stecken ja tief drin oder vielleicht auch nicht allein machen möchte, weil man sagt, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass man denkt immer so, hey, warum gibt es nicht einfach 35% fertig aus? Und man weiß, egal was man macht, 35% gehen an den Staat. Oder irgendetwas, was einfacher ist als dieses System, was wir haben, wo man denkt, okay, ich habe jetzt vor kurzem mal nebenbei irgendwie ein Buch geschrieben, wo ich dann plötzlich umsatzsteuerpflichtig wurde. Da wusste ich, was meine Unternehmerfreunde immer sagen, Wahnsinn, was ich für Post gekriegt habe. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich habe dann die Umsatzsteuer vorausbezahlt, ja, an die richtige Kontonummer, aber habe eine falsche Steuernummer.
Ich glaub, oh, ganz so. Fatal.
Ja, und was passiert dann? Dann rufen die an und sagen, Mahnung, ich sage, ich habe es auch bezahlt. Ja, das ist zwar an das richtige Konto gegangen, aber mit der falschen Dings und damit, wir überweisen es ihnen zurück. So, und dann hatte ich ein nettes Gespräch mit der Finanzbank und habe dann gesagt, können Sie mir nochmal ganz kurz den Sinn von Umsatzsteuer erklären? So, ich kriege jetzt Umsatzsteuer, die ich aber sofort an Sie abführen muss. Und derjenige, der mir diese Umsatzsteuer gezahlt hat, der kriegt dann diese Umsatzsteuer von Ihnen zurück. Da sagte sie, bitte, fragen Sie nicht. Ich habe es mir auch. Also, wir sagen, dieses System ist wahrscheinlich das verrückteste, das komplizierteste von allen Systemen. Dagegen war der ÖPNV irgendwie einfach zu verstehen.
Sie haben schon recht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel komplizierte und komplexe Steuerregelungen abgeschafft haben. Also Hans Eichel, aber später auch Per Steinbrück, haben ein riesen Steuervergünstigungsabbaugesetz auch organisiert. Das heißt, wir haben die Bemessungsgrundlage, also die Einheit, auf die sie letzten Endes Steuern zahlen, deutlich vergrößert. Deswegen hat der Staat auch mehr Einnahmen. Im Umkehrschluss ist es so, dass Sie als ganz normaler Arbeitnehmer kaum Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und wenn Sie das alles noch digital machen, dann läuft es eigentlich durch. Hier könnten wir noch wesentlich mehr machen. Ich spreche davon Once-Only-Prinzip. Also Sie geben einmal einen Datensatz dem Staat und er sorgt dafür, dass alle wichtigen weiteren Institutionen das bekommen. Ich spreche von E-Rechnung, das automatisiert Beträge schon vorausgefüllt sind. Die Sozialversicherungsbeiträge können schon und sind auch schon vorausgefüllt. Also wir müssen an dieser Stelle viel schneller auch einen besseren Staat organisieren, sodass die Steuerpflichtigen am Ende nur noch sagen, ja stimmt, zack, weg damit. In Österreich funktioniert das übrigens. Da haben wir eine sogenannte Amtsveranlagung. Wenn Sie mehr als 5 Euro Steuererstattung erwarten, dann passiert das automatisch. Sie können in diesem Prozess noch eingreifen und den einen oder anderen Beleg nachreichen. Aber wenn Sie darauf keine Lust haben, dann wird das ohne Sie berechnet und Sie kriegen dann Ihre Steuerrückerstattung aufs Konto überwiesen. Ganz automatisch, und da weiß auch das Finanzamt Ihre Kontonummer. Mhm. Das ist ja in Deutschland schon mal ein Unikum. Also wir sehen, dass viele um uns herum das wesentlich besser organisiert haben als wir. Und jetzt komme ich wieder mit Datenschutz, will ich gar nicht weiter ausführen. Ansonsten haben wir in Deutschland ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Das ist uns super wichtig. Und ich kann mich noch an Diskussionen erinnern mit dem Professor aus Heidelberg, Kirchhoff, der eben auch so eine gesagt Flatrate vorgeschlagen hat. Aber dann kommen so Plattitüden wie, es kann doch nicht sein, dass der Chefarzt die gleiche Steuerbelastung oder den gleichen Steuersatz hat wie die Krankenschwester. Ist auch so ein bisschen befreit von Wissen geführt, diese Diskussion. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also wir wollen es immer sehr gerecht haben. Und dann gibt's noch einen zweiten Maßstab. Reich sind in Deutschland immer die anderen. Mhm. Insofern sind das so zwei Themen, die sehr schwierig sind. Aber es nützt jetzt nichts. Wir müssen einfach ran. Unser Steuersystem ist international nicht wettbewerbsfähig und wir in Deutschland akzeptieren es mittlerweile auch nicht.
So.
Und deswegen brauchen wir eine radikale Steuerreform. Ich war ja in einer Kommission, die unter dem Stichwort bürgernahe Einkommensbesteuerung fungiert hat, und wir haben da sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, wie wir pauschalisieren, wie wir vereinfachen, wie wir amputieren, wie wir digitalisieren. Das Steuerrecht ist ein Massenverfahren. Wir haben über 45 Millionen Einkommensteuerzahler. Da können Sie leider nicht mehr die individuelle Gerechtigkeit jedem Einzelnen bis auf den letzten Cent garantieren. Ja. Und dafür muss man irgendeine Lösung finden. Im Massenverfahren geht das. Und deswegen müssen Staat, aber auch Bürger zufriedener sein, wenn wir pauschaler arbeiten.
Und wann kommt das?
Und das muss jetzt organisiert werden. Das muss organisiert werden.
Aber hat sie das irgendwann auf die Fahnen geschrieben, also auf der politischen Seite, außer Ihnen jetzt?
Naja, doch. Also wir sehen schon, im politischen Bereich werden diese Vorschläge, die wir gemacht haben, sehr aufgegriffen. An dieser Stelle will ich ganz eindeutig Herrn Dressel loben, der auch gesagt
Hamburger,
hat,
Hamburger Finanzsenator.
Der Hamburger Finanzsenator, die Finanzverwaltung hat sich diese Berichte vorgenommen und will jetzt beispielsweise unseren Vorschlag gerecht werden, dass man aus Entfernungspauschale, Homeoffice-Pauschale, Arbeitnehmerpauschbetrag nur noch eine Pauschale macht, die dann für alle gilt. Und das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Erlauben Sie mir an dieser Stelle den Hinweis. Ich glaube, wir werden das Steuerrecht einfach reformieren müssen, wenn wir es digitaler machen. Mhm. Und die Digitalität ist an dieser Stelle wirklich eine große Chance. Und da gucke ich eben ins Baltikum, da gucke ich eben aber auch nach Skandinavien, wo sehr, sehr viel automatisiert, digitalisiert läuft. Und die Menschen sind am Ende auch zufriedener, weil sie auch viele Lasten einfach nicht mehr ausfüllen müssen oder beitragen müssen.
Natürlich, viel besser.
Viel besser. Und sie haben dann auch das Gefühl, dass es gerecht zugeht. Und das ist aber eine gesellschaftliche Diskussion, wo ich die Verbandskollegen auch sehr oft immer wieder in Haftung nehme. Da müssen wir uns selber auch mal ein bisschen am Zippel reißen und sagen, dann dürfen wir jetzt aber auch nicht wirklich diese individuellen Säue, die es da gibt, durchs Dorf jagen. Sondern müssen wir auch selber mal hinstehen und sagen, zack, weg damit. Klar wird es den einen oder anderen geben, der vielleicht ein bisschen mehr Steuern zahlt, aber dafür hat er weniger Bürokratie. Also wir brauchen mehr Kraft, mehr Mut zur Pauschalisierung und wir müssen alle daran arbeiten, nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft. Übrigens auch die Zeitung. Wenn ich mir jetzt anschaue, nicht, wenn wir mal über die Umsatzsteuer sprechen oder über die Zustellungen der Zeitungen, da gibt's ja auch ganz fantastische Vorschläge, wie man da Ausnahmen organisieren kann. Also es ist kein politisches Problem als solches, es ist ein gesellschaftliches
Problem. Die Zeitungen haben ja schon sozusagen unfreiwilligerweise verzichtet. Es gab ja immer diese Ansage der Politik, man kriegt 140 Millionen Euro Subventionen zur Zustellförderung. Die ist ja wieder jetzt kassiert worden, ja. Die wird auch nicht kommen. Allerletzte Frage, hochspannend alles. Wissen Sie, wie viel Briefe deutsche Finanzämter jedes Jahr rausschicken?
Nein, aber es sind zu viele. Darf ich das Beispiel sagen? Also im Zeitalter der Digitalität ist es so, also unsere Finanzämter sind schon recht digital aufgestellt, aber wenn Sie jetzt beispielsweise von Hamburg nach Berlin ziehen, dann passiert Folgendes, dass das Hamburger Finanzamt ihre digitale Steuerakte ausdruckt mit drei Steuernummern. Als erstes die Steueridentifikationsnummer, dann ihre individuelle Steuernummer und die Steuervorgangsnummer. Und das packen die in einen Briefumschlag und schicken dann das in das neue Finanzamt in Berlin. Und da wird das dann wieder digitalisiert und in Berlin kriegen sie neben der Identifikationsnummer, die sich nicht ändert, eine neue Steuernummer und eine neue Steuervorgangsnummer. Hurra, Deutschland 2024.
Hätte ich das nur nicht gefragt. Vielen, vielen Dank, große Freude. Nächste Woche macht dieser Podcast einmal eine Woche Pause und dann sind wir schon direkt nach der Wahl in den USA. Und dann freuen wir uns, dass der liebe Kollege Stefan Lambi Dokumentarfilme dann zu Gast ist. Lieber Herr Holznagel, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.